Ausgabe 71 des Science Busters Podcast und heute heißt es Bloody Hell
oder vielmehr Bloody Heaven.
Herzlich willkommen zur Ausgabe 71 des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und heute mir gegenüber und zum zweiten Mal im Science Busters Podcast der Immunologe und Krebsforscher und Gin-Destillateur Sebastian Carotta. Hallo.
Hallo.
In der letzten Ausgabe, nämlich Ausgabe 70, haben die Biochemikerin Ruth Birner-Grünberger, Peter Weinberger und ich unter anderem gesprochen über Bioanalytik, Allergien an sich, wie man Enzymen auf die Spur kommt, nach welchen Biomolekülen man suchen muss, wenn man der Ursache von Krankheiten auf den Grund gehen möchte und vor allem, wann die Nummer 1 der berühmten TU-Zeitschrift Bunsenbrenner endlich erscheinen wird. Wir beide haben schon in Ausgabe 41 das erste Mal miteinander gesprochen, unter anderem, wie gut Spargel-Gin schmeckt, ob Gin-Tonic das uneheliche Geschwisterl von Toast Hawaii sein könnte, warum ein Krebsforscher auf die Idee kommt, Gin-Hersteller zu werden, was Vorläuferzellen mit dem Vorlauf beim Destillieren zu tun haben könnten, warum es nicht so schlimm ist, wenn man jeden Tag ein bisschen mutiert und warum Immuntherapie leider noch nicht für alle Krebsarten gleich gut funktioniert. So, bevor es aber blutiger ernst wird in Ausgabe 71, schnell noch eine Produktinformation. Aha, so klingt es, wenn ein Astronom erklärt, welches Geräusch der Urknall gemacht hat.
Der Urknall hat gar kein Geräusch gemacht. So klingt das, wenn ein Astronom erkältet ist und normalerweise sagt man Gesundheit.
Von mir aus. Gesundheit.
Danke.
Und jetzt fühlen Sie sich besser?
Ja, aber nicht wegen Ihnen, sondern wegen Aspirin plus C.
Das sind diese Brausetabletten, oder? Die man bei Erkältungen nimmt oder grippalen Infekten.
Unter anderem, es hilft aber auch gegen Fieber und Kopf-, Hals- oder Gliederschmerzen.
Und deshalb plus C, weil es auch hilft, wenn man sich den großen C anhaut?
Vitamin C, aber ja, es wirkt allgemein gut gegen Schmerzen.
Und das lösen Sie in Wasser auf, weil das Sprudeln so nett klingt?
Aufgelöst nimmt es der Körper schneller auf und das ist einer der Gründe, weshalb man sich nach der Einnahme so schnell besser fühlt.
Und man sich nicht unnötig quält.
Genau, und außerdem ist es für viele angenehmer, was zu trinken, als eine Tablette zu schlucken.
Das stimmt. Wollen Sie sonst noch was loswerden?
Ja, über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker.
Gesundheit.
Was?
Ja, nur für den Fall, dass Sie noch einmal niesen müssen, dann brauche ich später nicht. Heute in Ausgabe 71 wird's gehen um Blut. Wie man zu mehr Blut kommt, warum Blutspenden so wichtig ist und wie man dabei selber für Nachschub sorgen kann. Aber zu Beginn reden wir über Granatapfel-Gin und davor über die Schmetterlingsblüte. Das hat folgenden Grund. Du hast ja für uns den Science Busters Gin kreiert und da passiert farblich ein bisschen das Gegenteil vom Blutkreislauf. Da ist ja das arterielle Blut zuerst hellrot und wird dann blau. Und der Science Busters Gin ist am Anfang dunkelblau, wenn wir ihn in unserer Jubiläumsshow Planet B auf der Bühne herzeigen. Und wenn man Tonic dazu gibt, wird der Science Busters rosa oder ins Lila verfärbt. Und eine der am häufigsten gestellten Fragen danach bei der Verkostung und am Büchertisch lautet, warum?
Ja, das stimmt. Und diese Frage bekomme ich auch sehr, sehr oft, wenn ich den Gin bei euch ausschenke. Wahrscheinlich ist es sehr, sehr gut zum Verstehen. Sie sehen Science Buster Gin, The Scientist Gin, ein Wissenschaftler, der Gin macht und der wird auf einmal blau oder lila dann. Was wir machen, um diesen Farbeffekt zu bekommen, ist, wir nehmen eine Teeblüte nach der Destillation. Wir inkubieren oder wir infusen dann quasi den Gin mit der sogenannten Schmetterlingsblüte und die gibt diesen wunderschönen blauen Farbton ab und danach filtrieren wir. Interessant ist auch die Namensgebung. Der Botaniker sagt zu der Schmetterlingsblüte Clitoria ternata, auf gut Deutsch Clitorienblüte. Und für alle, die sich ein bisschen wundern über den Namen, es war kein hormongetriebener Botaniker, der das quasi benamst hat, sondern einfach ins Internet schauen, die Blüte und die Form von der Blüte, bleibt dann keine Frage mehr offen.
Also schaut einfach so aus, auf den ersten Blick, so wie beim Titanwurz. Wenn man da hinschaut, sieht man auch sofort, warum der Wurz heißt. oder beim Löwenzahn, wenn man ein bisschen aus der Beckengegend verschwinden möchte.
Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht, woher eigentlich diese Blüte kommt. Ursprünglich wird berichtet, dass sie aus Ostafrika stammt und dann im 17. Jahrhundert ist sie nach Südostasien gekommen. Einerseits als Zierpflanze, weil sie einfach auch wunderschön zum Anschauen ist. Und natürlich andererseits wird sie sehr oft in diesen Ländern verwendet wegen dem schönen tiefen Blauton. Und dort wird es nicht im Gin verwendet, sondern es wird oft verwendet, um zum Beispiel Getränke herzustellen, um Reis zum Verfärben. In Thailand verwenden sie sogar die Blüte, um blaue Reisdumplings zu machen. Also einfach die Farbe ist eine natürliche Lebensmittelfarbe, kann man so sagen.
Echt, da gibt es dann wirklich blaue Reisteigtaschen, so blau, wie es bei uns in einer Tintenpatrone drinnen wäre?
Ja, genau.
Und wahrscheinlich auch medizinische Anwendungen, weil wenn was so schön gefärbt ist und sie noch umfärben kann, zu den Zeiten, wo solche Sachen erfunden worden sind wie Ayurveda, da hat es ja noch keine echte Medizin gegeben, da hat man sowas wahrscheinlich verwendet, um gleich allerlei Wirkungen anzudichten.
Ja, da hast du absolut recht. Also in der Ayurveda kommt der Tee sehr häufig vor, was eigentlich für mich überraschend ist, weil ich habe natürlich zuerst mal einen Tee draus gemacht, zum Schauen, was für einen Geschmack der Tee abgibt. Und er ist sehr, nicht sehr spannend, würde ich sagen, vom Geschmack eher neutral, ein bisschen holzwurzig, aber natürlich wunderschön, man gibt die Zitrone drauf, man verfärbt sich. In Ayurveda wird gesagt, dass der Tee entspannend ist, beruhigend wirken soll, entzündungshemmend gegen Depressionen. Ja, in Java sogar, nicht nur in Ayurveda, sondern in Java wird der Blütentee auch bei geschwollenen Augen verwendet. Könnte man sich vorstellen, vielleicht daher kommt ein blaues Auge zum Haben nach der Therapie, aber das ist eine reine Hypothese. Und in den Philippinen zum Beispiel auch geschwollene Gelenke, bei geschwollenen Gelenken. Also es wird viel der Pflanze nachgesagt und wir wissen auch, dass der chemische Stoff, wo wir nachher reden, entzündungshemmend wirken soll, aber es wird in vielen verschiedenen Bechern diskutiert, ob das jetzt so stimmt oder nicht.
Weil es könnte ja einfach sein, dass dieses alte Abwarten und Tee trinken einfach hilft, während was eh von selber gut wirkt und dann sagt man, es ist halt der Schmetterlingsblütentee gewesen.
Genau, wie Martin Mutter beim Placebo-Podcast erwähnt hat, stimmt genau.
Jetzt ändert sich die Farbe spektakulär bei uns auf der Bühne, wenn der Florian den Gin eingießt. Was passiert dabei genau? Wie funktioniert dieser Farbumschlag?
Verantwortlich für die Farbe ist das sogenannte Anthocyanin, was in der chemischen Fachwelt zur Gruppe der Flavonoide zählt. Die Flavonoide sind eine Gruppe von einfach von Naturfarbstoffen. Diese chemische Struktur quasi kommt in einem Großteil in unseren Blüten vor. Und der pH-Wert ist sehr wichtig für die Farbe vom Anthocyanin. Der Gin hat einen neutralen pH-Wert, pH-Wert 7, und in diesem pH-Wert leuchtet quasi das Anthocyanin blau.
Also dann vielleicht kurz einhaken, pH-Wert, das ist immer ein bisschen verwirrend. 7 ist neutral und 0 ist, glaube ich, sehr sauer, oder? Und in die andere Richtung geht es dann Richtung basisch.
Korrekt, genau. Und wenn wir das Tonic dazugeben, Tonic ist auch sauer, das hat so einen pH-Wert von 5. Das bedeutet, wir senken den pH-Wert durch die Zugabe von Tonic in den Gin Tonic quasi. Und durch die Senkung vom pH-Wert verändert sich die chemische Struktur vom Anthocyanin und dadurch kommt dann die Farbveränderung. Beim basischen bei Anthocyanin wird er dann eher ins Lila und wenn man noch weiter geht, wenn man das sehr sauer macht, wird es dann sogar rötlich bis gelb.
Und Mineralwasser würde ja auch reichen, weil da ist ja Kohlensäure drinnen, landläufig so genannt. Das wird auch schon reichen, um den Farbumschlag auszulösen?
Genau, nicht ganz so stark, aber absolut genau in die gleiche Richtung. Und wenn man dann noch Zitronensaft dazugeben wird, dann kriegt man sogar noch stärkere, weil das noch sauber ist.
Diese Anthocyanine, also Cyan heißt ja blau. Diese Anthocyanine heißt nicht Anti, nicht gegen Blau, sondern das ist eine andere Namensgebung, kann leider nicht altgriechisch. Aber warum, wenn du sagst, das ist in fast allen Blüten drinnen, warum ist es drinnen?
Also man könnte sagen, einfach nur, dass die Pflanzenblüten quasi schön ausschauen. Stimmt sogar zum Teil, weil die Pflanzen durch das Anthocyanin durch ihre Farbe quasi die Insekten anlocken wollen und so beim Bestäuben, beim Vermehren der Pflanze helfen wollen. Aber es hat noch auch andere Funktionen in der Pflanze. Sie dienen den Pflanzen als Sonnenschutz. Die Anthocyanine sind meistens in der Schale, kommen meistens in der Schale vor und dort absorbieren sie das kurzwellige UV-Licht Somit können sie die schädigende Wirkung vom UV-Licht der Sonne absorbieren und geben das dann als Strahlungsenergie an die Pflanze ab. So wird eine Schädigung der DNA quasi in den Zellkernen verhindert und auch Energie gewonnen. Und auch wichtig, sie sind antioxidativ. Das bedeutet, sie binden freie Radikale bei oxidativem Stress, was einfach nur bedeutet, sie nehmen Moleküle weg, die schädigend wirken können und neutralisieren sie so. Und daher kommt, ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum wir oft hören, dass Anthocyanine sehr, sehr gesund sind, dass wir sie zu uns nehmen, weil sie aufgrund von diesem antioxidativen Stress, Neutralisierung.
Wenn das so eine starke Färbung hat, und es gibt ja Getränke, die stark gefärbt sind, je nachdem, wie lange man die Früchte drinnen liegen lässt, zum Beispiel Weintrauben, spielt das da auch eine Rolle?
Absolut. Rotwein ist auch aufgrund von den Anthocyaninen eigentlich blau. Und wir kennen ja die verschiedenen Weinsorten, die haben eine verschiedene Rotfärbung. Und das wird einfach dadurch, kommt da daher, dass die verschiedenen Trauben verschiedenen hohen Anteil von Anthocyaninen haben.
Das heißt, je länger man die Trauben drinnen liegen lässt, desto stärker färbt sie das?
Es kommt eher darauf an, wie hoch der Anteil in der Schale von den Anthocyaninen. Es ist nicht so wie lang, sondern wie viel in dieser Traube vorrätig ist.
Anthor, habe ich jetzt gerade nachgeschaut, heißt übrigens Blume, also Blumenblau. Okay. Anthocyanine sind einfach Blumenblau. Blaufarben.
Ich habe nicht Griechisch, nur Latein gehabt, deshalb nicht gereicht für mich. Und es ist auch interessant, weil Oxidationsmittel, die wirken entfärbend auf die Anthocyanine. Das bedeutet, wenn zu viel Schwefeldioxid im Wein ist, wird das auch zum Verblassen der roten Farbe wirken. Da hat es eigentlich quasi so einen Indikator von Schwefeldioxid im Wein.
Um den Bogen schon langsam zum Blut zu spinnen oder zu bauen, wird den Anthocyaninen auch unterstellt oder zumindest zugestanden, sie würden das Risiko auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduzieren, wenn man danach googelt. Stimmt das oder ist das also eine Ayurveda-Zueignung, weil die einfach so schön ausschauen?
In der Theorie stimmt's. Also in der Praxis ist es diskutiert. Also wenn wir genügend Anthocyanin in unseren Körper aufnehmen können, dann stimmt das auf jeden Fall. Und man liest das auch in vielen Zeitschriften. Ich habe jetzt ein bisschen für diesen Podcast recherchiert und da gibt's sehr trockene wissenschaftliche Publikationen, die das in Frage stellen, weil das Problem ist, dass die Bioverfügbarkeit von Anthocyanin quasi Bioverfügbarkeit sagt, wie gut kann man einen Stoff aufnehmen, den man quasi durch die Nahrung aufnimmt. Und mehrere Publikationen stellen das in Frage, weil sie einfach sagen, die Bioverfügbarkeit ist nicht sehr hoch. Also man müsste unglaublich viel davon aufnehmen. Ich glaube, es ist, das letzte Wort habe ich noch nicht gesprochen, wenn man ganz viele Trauben und Rotkohl oder Blaukohl isst oder so, ist es sicher nicht schädlich und es könnte helfen, aber die wirklich medizinische Genauigkeit ist hier noch nicht wirklich bewiesen.
Was heißt die Bioverfügbarkeit noch einmal genau? Also, dass es in unserer Nahrung wenig davon gibt oder dass wir zwar viel essen können, aber wenig aufnehmen?
Das Letztere, genau. Also, dass, wie gut unsere Zellen das Anthocyanin aufnehmen können und verarbeiten können. Und diese eine Studie, die ich jetzt gelesen habe, die haben in Menschen, nachdem sie sehr Früchte mit hohem Anteil von Anthocyanin gegessen haben, haben sie es im Blut, im Urin und so nachweisen wollen, weil man scheidet das dann natürlich aus und kann es nicht großartig nachweisen. Dann gibt es wieder Gegenpublikationen, die sagen, sie haben nicht überall nachgeschaut, ist außerhalb von meiner Expertise, aber ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, ja, sie haben die Eigenschaften und wenn man hoch genug die Konzentrationen zu sich führt, ist es sicher gut. Wie medizinisch, ich glaube, allein das Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden wir durch Anthocyanin leider nicht damit therapieren können.
Auch nicht, wenn man ganz viel Science-Busters-Gin trinkt.
Würde ich sehr gerne sagen. Also ich bin mir sicher, weil wir haben sehr hohe Konzentrationen drinnen, aber es könnte sein, dass vielleicht der Anteil vom Alkohol ein Problem hat. Ich habe nachgeschaut, ob es irgendeine Publikation gibt, dass Alkohol die Aufnahme, die Bioverfügbarkeit erhöht. Ist leider nicht so.
Das heißt, man kann viel von diesen Anthocyaninen zu sich nehmen, aber der Körper macht ungefähr dasselbe, wie es mit Vitamin C macht. Er scheidet es einfach aus über die Menge hinaus, die er brauchen kann.
Ich glaube, es ist so, er kann es aufnehmen und es ist gut. Also ich will auf keinen Fall sagen, dass es überhaupt nichts bringt. Also es hat auf jeden Fall einen positiven Effekt, aber die geringe Bioverfügbarkeit limitiert derzeit die Aufnahme. Einen positiven Effekt hat das auf jeden Fall.
Wenn das jetzt ein Farbumschlag ist, der so einfach herzustellen ist, das heißt, wenn sie was verfärbt, dann kann man ja Eigenschaften damit kennzeichnen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, dass man es da einsetzen kann?
Ja, und das finde ich total spannend. Es wird noch nicht in der Praxis angewendet, aber es gibt jetzt einige Gruppen, die sich damit beschäftigen, ob man Anthocyanine nicht einen interessanten Angriffspunkt sind für Smart Packaging. Smart Packaging ist quasi, indem natürliche Farbstoffe genommen werden und anzeigen, wie frisch ein Produkt ist. Und dadurch, dass wir wissen, dass Anthocyanin vom pH-Wert abhängig ist, kann man es als frischer Indikator verwenden. Und es gibt jetzt schon wissenschaftliche Studien, eben wie gesagt noch nicht angewendet, die Anthocyanin auf einem Film quasi koppeln wollen, um dann zu zeigen bei frischen Produkten, wie frisch ist es. Das bedeutet blau sehr frisch und dann durch die Farbveränderung kann man schon erkennen, ist nicht mehr ganz so frisch. Und eine der interessantesten Dinge, die ich nachgelesen habe, ist, es gibt eine neue Publikation von den letzten Jahren, die sogar sagen, man könnte es für Milch verwenden. Frische Milch hat einen pH-Wert von 6,8 und kurz vorm Ablaufen trinkbar, aber man soll es relativ schnell trinken, pH 5,5. Und wenn sie dann schlecht wird, wir kennen es, saure Milch, das hat dann einen pH-Wert von 4. Und die schlagen jetzt vor und haben im Labor Experimente gemacht, um quasi Indikatoren zu nehmen oder besser gesagt Anthocyanin in Farbstreifen zu verwenden, dass man testen kann, wie gut noch die Milch ist. Was ich nicht ganz rausgelesen habe, ist, also es ist quasi ein Indikator, man müsste dann in die Milch halten. Ich fände es doch mal schön, wenn man vielleicht Anthocyanin in die Milch reintut, dann hat man blaue Milch, die gesund ist, frisch ist. Und bei roter Milch vielleicht nicht mehr trinken. Ich weiß aber nicht, ob das für den Konsumenten attraktiv ist.
Dann wird endlich das zusammenfinden, was so vielen Kindern vorgeworfen wird, dass sie nicht mehr wüssten, wie echte Kühe ausschauen, sondern die Milcherkuh für echt halten. Wenn es dann lila Milch gibt, dann passt endlich wieder alles.
Ja, das stimmt.
Der blaue Gin ist der Science Busters Gin. Es gibt noch einen anderen Gin, der sehr kräftige Farbe hat, eine rote Farbe, Granatapfel-Gin. Der verändert aber seine Farbe nicht, wenn man da den pH-Wert ändert, oder?
Na, leider nicht. Der verändert die Farbe nur, wenn man Tonic dazu gibt, durchs Verdünnen. Der wird von dunkelrot zu hellrot, aber das ist einfach keine Farbveränderung, leider.
Der schaut ja ein bisschen so aus, wenn man ihn trinkt, das ist quasi so ein Halloween-Gin, wenn man den Gin trinken möchte und Halloween feiern. Das sind natürlich zwei Voraussetzungen, die für viele Menschen nicht gelten. Ist aber sehr, sehr dekoratives Getränk, weil er eben ausschaut, als würde man Blut trinken. Und Blut spielt ja in den Mythen und Märchen von uns Menschen eine riesengroße Rolle. Also das ist ja einer der Gründe, warum rote Getränke in so Vampirfilmen immer vorkommen oder irgendwas Spezielles immer andeuten. Rot ist natürlich eine Signalfarbe, auf die das Gehirn stark reagiert. Aber eben Blut ist ja so wahnsinnig wichtig für uns Menschen, dass alle roten Flüssigkeiten gleich darauf hindeuten oder so interpretiert werden können. In den Märchen ist dann Blut im Schuh und die Tauben gurren im Aschenputtel, wenn Blut im Schuh ist, die Goldmarie hat blutige Finger vom Spinnen kriegt, muss in den Brunnen runtersteigen und wirkt dann Leibeigene. Ganz wichtig in der Wandlung, in der christlichen Messe, das Messwein des Blutes Christenheilands. Und Winnetou und Chatterton sind Blutsbrüder, wenn es ihnen sehr, sehr gut geht, wenn sie sich gut vertragen. Also Blut ist wahnsinnig wichtig. Es ist nachvollziehbar natürlich, weil ohne Blut ist man sehr schnell tot. Allerdings das Bemerkenswerte ist, unser Blut ist, so wichtig es für uns ist, quasi immer unsichtbar und man weiß eigentlich gar nicht viel drüber. Und die Geschichte, wie soll man sagen, die Geschichte des Bluts, dass man damit was anfangen kann in der Medizin, das reicht ja gar nicht so weit zurück, oder?
Ja, stimmt. Und mich hat das eigentlich schon seit meiner Wissenschaft fasziniert, das Blut. Und genau wie du gesagt hast, die Menschheit war von jeher vom Blut fasziniert. Goethe hat gesagt, Blut ist ein ganz besonderer Saft, Pythagoras, die Seele wird vom Blut genährt und man hat dem Blut immer besondere Eigenschaften nachgesagt, obwohl man es nicht sehen konnte, nicht wirklich verstanden hat. Und ich finde, Man kann unglaublich gut anhand von der Geschichte vom Blut und wie wir es verwenden, sehen, wie wichtig die Wissenschaft ist, dass wir es verstehen, um es dann anzuwenden, anwenden zu können. Eben die früheren Philosophen haben eben gesagt, die Seele ist im Blut, es gibt Kraft und Wissenschaft war da noch sehr, sehr hinten dran. Und in der Antike zum Beispiel hat man dem Blut eine große heilende Kraft zugesprochen und die waren überzeugt, dass Blut einen heilen kann. Zum Beispiel im alten Ägypten wurde sogar ein Blutbad verwendet, um Leprakranke zu heilen. Das bedeutet, Leprakranken sind in ein Bad voller Blut reingegangen und da war die Idee, dass das dann heilt. Und genau daher kommt sogar das Sprichwort, das ist ein Blutbad, von dort, als die Menschen im Blut gebadet haben, quasi, um gesund zu werden.
Aber die Menschen baden im Blut im alten Ägypten, da sind jetzt einige Knöpfe aufzulösen, weil die Menschen im alten Ägypten haben ja landläufig gar nicht so viele Rechte gehabt und woher hat man damals Blut kriegen sollen? Wenn es Menschenblut sein soll, hat man ja jemanden schlachten müssen, also ich nehme an, das war ein Vorrecht der Pharaonen und die, die das Blut gespendet haben, die waren nachher nicht mehr am Leben.
Leider, das waren sehr harte, brutale Zeiten, wenn man nicht ein Pharao oder Tempel gelebt hat.
Und gibt es da Überlieferungen, dass dieses Blutbad was geholfen hat oder war das einfach nur so eine exklusive Therapiemethode, die so harsch war, dass der Placebo-Effekt da schon greifen hat können oder das hat man einfach gemacht, weil man es machen hat können als Pharao?
Genau, eher das Letztere. Also es ist überhaupt nicht überliefert, dass jemals jemand geheilt worden ist. Da war einfach der Aberglaube oder der Wunsch, der Gedanke und absolut keine selbst dort keine medizinische Hintergrund.
Jetzt ist ja Tierblut relativ einfacher verfügbar. Gut, für Pharaonen war Menschenblut wahrscheinlich auch relativ einfach verfügbar. Aber Tierblut ist einfacher verfügbar und das ist das eigentlich auch in der Medizin. Also Medizin ist immer schwierig zu verwenden. Es hat ja eigentlich bis vor 200 Jahren nichts gegeben oder bis vor 150 Jahren, was man mit der modernen Medizin vergleichen kann. Aber es hat halt Ärzte und Schamanen und Medizinmänner und Leute, die sich halt um Heilung gekümmert hat, gegeben. War Tierblut da ein Therapeutikum?
Ja, und es gibt eine interessante Wendung in der Geschichte von Blut. Bis vor der Entdeckung vom Blutkreislauf, wo man das Blut quasi noch nicht verstanden hat und nicht gewusst hat, dass es einen Blutkreislauf gibt, hat man quasi Blut immer äußerlich angewendet. Man hat drin gebadet, man hat es getrunken, man hat sich eingeschmiert. 1628 hat der Wissenschaftler William Harvey den Blutkreis entdeckt und damit ist eine ganz neue Ära von der Verwendung von Blut für Heilung verwendet worden. Jetzt ist auch intravenöse Bluttransfusion quasi, das waren schon die ersten Versuche mit Bluttransfusion und das hat man zuerst nach der Entdeckung an Tieren versucht. Da hat man quasi von einem Hund größere Mengen an zu einem anderen Hund transfundiert und sie haben gesehen, dass das sehr gut geht. Das war auch um die 1666 und schon ein Jahr später ist man weitergegangen und hat versucht, ob Bluttransfusionen Menschen heilen können.
Bevor wir uns anschauen, wie das handwerklich vor sich gegangen ist, ganz kurz noch zum Blutkreislauf. Wenn man erst Mitte des 17. Jahrhunderts beschrieben hat, dass es einen Blutkreislauf gibt, wovon ist man denn davor ausgegangen, was das Blut macht, wo es herkommt und vor allem, wo es hinkommt? Weil, dass es Blut im Körper gibt, kann man ja leicht sehen, hat man damals sicher auch schon gewusst, dann muss man sich nur in den Finger schneiden, weiß man, da ist Blut drinnen. Aber wovon ist man denn ausgegangen, dass es herkommt? Wo soll es denn hergestellt worden sein und wohin verschwindet das produzierte Blut im Körper?
Vor der Entdeckung des Blutkreislaufs war die allgemeine Lehrmeinung, dass das Blut ständig in der Leber aus verdauter Nahrung gebildet wird, im Herzen dann von einer Kammer in die andere durch Poren sickert und mit einer Art Lebensgeist quasi angereichert wird und dann in den Körper gepumpt wird und verbraucht wird. Das bedeutet, es ist kein geschlossener Kreislauf, sondern konstante Produktion von Blut.
Das müsste aber bedeuten, wenn man zu viel isst, wenn man völlert, dann müsste sehr viel mehr Blut produziert werden oder das kotet man einfach alles aus, was man nicht in die Blutproduktion hineinbringt. Wenn man zu wenig hat, dann müsste man dünner werden und wenn man zu viel Blut produziert, aber zu wenig verbraucht, dann müsste man aufquellen.
Ja, genau. Also ich glaube, die Theorie zu dem Zeitpunkt hat einige Lücken gehabt und sie hat offensichtlich auch nicht gestimmt. Und wahrscheinlich haben solche Fragestellungen dann den Arzt William Harvey dazu verleitet, um sich das genauer anzuschauen.
Weil, soweit ich das in Erinnerung habe, das ist schon länger her, dass ich mich damit beschäftigt habe, Das hat ja mit den Eigenschaften, kann man dann später noch reden, der roten Blutkörperchen zu tun, dass die sehr stark verformbar sind, dass die in ganz dünnen Kapillaren da quasi die Seite wechseln, wenn man so will. Also dass die ausgetauscht werden, nachdem sie den Sauerstoff in die Gewebe transportiert haben und dann in die Venen rüber wechseln. Das hat man sich lange nicht vorstellen können, man hat es auch nicht darstellen können, oder?
Genau, und was mich an roten Blutkörperchen so unglaublich fasziniert ist, sie sind eigentlich einfach. Was passiert bei der Blutproduktion ist, wir haben eine normale Zelle, ist aufgebaut aus der Zellmembran, die innere von der Zelle, das nennen wir Zytoplasma, und dann einen Zellkern, der ist geschützt von der Flüssigkeit quasi, einfach ausgedrückt im Zytoplasma, und dort befindet sich die DNA. Solche Zellen sind eher rigide, eher nicht ganz so flexibel, und so eine Zelle wird nie sich verformen, nicht leicht verformen können, weil ist nicht so flexibel. Rote Blutkörperchen, die brauchen, das Einzige, was die sind, sind Hämoglobinmaschinen für Sauerstofftransport. Und in der letzten Stufe von der Reifung von Blutkörperchen ist, dass sie den Zellkern ausspucken. Und dann, wir kennen all die Bilder, das sind bikonkave, runde Zellen, die eben in der Mitte auf beiden Seiten so eingedellt sind. Und diese Struktur von den roten Blutkörperchen ist unglaublich flexibel und können sich verformen und durch quasi enge Verbindungen von den Zellen durchwandern.
Also der Hämoglobin ist der Blutfarbstoff, der hauptsächlich, glaube ich, aus Eisen besteht und für den Sauerstofftransport da ist, oder?
Genau, genau.
Und dann, wenn sie sich so gut verformen können, dann sind die roten Blutkörperchen quasi die Hausmäuse des Bluts, weil ja, die können ja ihre Knochen gegeneinander verschieben und durch ganz enge Schlitze durchkrabbeln, wo man gar nicht glaubt, dass da eine Maus durchkommt, aber weil sie sich quasi inwendig falten kann, kommt die da durch. Und das ist eben notwendig, damit die Blutkörperchen nicht verloren gehen, weil wir das Eisen in den roten Blutkörperchen brauchen wir ja relativ dringend. Wir scheiden das ja nicht über einen Kot aus, sondern das wird ja im Körper behalten, weil sonst, man kennt die Krankheit Anämie vielleicht, für Eisenmangel, das wäre sehr ungünstig. Also dieses Eisen brauchen wir ja immer wieder. Das soll ja drinnen bleiben, oder?
Absolut. Und da ist auch wieder Faszination Mensch. Das ist uns sehr umweltschonend quasi in Menschen gesprochen. Wir verwenden quasi alles so gut wie möglich. Das bedeutet, das Eisen, das ist für uns Mangelware. Wir können das nicht, wie du sagst, ausscheiden, sondern wenn alte Blutkörperchen quasi verbraucht sind, dann nimmt der Körper alles, was er nicht so leicht bekommt, wieder auf. Und das Eisen zum Beispiel ist ein Beispiel dafür.
Also das scheidet er nicht aus. Das ist nicht der Grund, warum der Kot braun ist.
Stimmt, stimmt.
Weil er rostig ist, er hat andere Gründe.
Daran ist das Blut nicht schuld. Und ist das auch, ja. So riecht, ist es auch nicht schuld.
Wenn du jetzt erzählt hast, man hat begonnen mit Bluttransfusion, da hat es halt dann die ersten Geräte gegeben, die dafür geeignet waren. Wenn wir heute Blut abnehmen gehen, dann ist das ja schon eine sehr weit entwickelte Apparatur, die uns da zur Verfügung steht. Da hat man dünne Nadeln, da wird reingestochen, nachdem das Blut gestaut wird, was, soweit ich mich erinnern kann, einer der Hinweise war, dass es einen Blutkreislauf gibt, weil eben wenn man staut, dann werden die Venen praller. Das ist ja der Grund, warum man die abbindet, nicht damit man einen Haltegriff hat, damit die Patienten dann nicht doch davonlaufen, sondern
zum Teil. Ja.
Sondern damit man das Blutgefäß besser darstellen kann. Und dann ist, glaube ich, ein Unterdruck in diesem Röhrchen, damit es nicht so herumpritschelt und so weiter. Wir haben einmal eine Folge gemacht, Bloody Mary, Science Busters Fernsehsendung, verlinkt man dann auch in den Shownotes, wo wir darüber gesprochen haben, wie Blutabnehmen geht und wie sich das entwickelt hat im Laufe der Jahre. Aber diese ersten Transfusionen, das hatte mit dem Blutabnehmen, wie wir es heute kennen, nur am Rande zu tun, oder?
Blutspenden ist quasi, wir haben unsere Blutkonserve, die haltet für circa einen Monat und die kann man dann verwenden, wenn es jemand braucht. Zu dem Zeitpunkt war das nicht möglich, weil wir haben Blut nicht aufbewahren können. Wenn Blut mit Sauerstoff in Berührung kommt, dann verklumpt das und somit kann man es nicht mehr verwenden. Ganz am Anfang, die allerersten Transfusionen waren Direkttransfusionen. Das bedeutet, wir haben einen Spender, der das Blut gibt, und einen Empfänger, und die sind quasi verbunden durch ein Rohr, quasi so ein flexibles Rohr. Da waren die allerersten Versuche weil es natürlich gefährlich war, hat man erstmal als Blutspender Tiere genommen und hat angesehen, ob kranke Leute quasi durch, und witzigerweise hat man Lämmer genommen, die haben stark sein müssen, jung sein müssen, nicht älter als 6 Monate. Und das waren die allerersten Transfusionen von Lämmer, die quasi neben dem kranken Bett angeschnallt worden sind, die Halsschlager da aufgeschnitten hat und dann das Blut in die kranken Personen transfundiert wurde.
Also Lämmer, also kleine Schafe, waren die ersten Blutkonserven, kann man sagen?
Genau, die lebenden Blutkonserven. Und es hat ein paar Berichte gegeben, dass das funktioniert hat. Und das hat einen richtigen Hype ausgelöst, so ein Lammbluttransfusionshype. Es gibt einen Bericht, dass einem 15-jährigen kranken Jungen, der war schon sehr krank, der war sehr geschwächt, weil er vorher schon 4 Aderlässe bekommen hat, ist aber nicht besser geworden. Und der Leibarzt vom König Ludwig XIV. Hat dem Jungen Lammblut transfundiert und der ist geheilt worden. Und das war quasi der Beweis und das hat einen richtigen Hype ausgelöst.
Also der Riesenglück gehabt, dass sie das irgendwie ausgeht von den Antikörpern her. Jetzt ist ja, heute weiß man ja, Aderlass ist in so gut wie allen Fällen kompletter Schwachsinn. Erstaunlicherweise, wenn wir vorher über das Eisen geredet haben, habe ich im Freundeskreis jemanden, der diese Krankheit hat. Wenn man zu viel Eisen im Blut hat, ist Aderlass tatsächlich noch immer das Mittel der Wahl, obwohl es eigentlich sonst überall kompletter parawissenschaftlicher, esoterischer Schwachsinn ist.
Stimmt. Da wird einfach durch Aderlass, quasi durch der Abnahme von Blut, Flüssigkeit vom Blut wieder und davon, dass der überschüssige Eisen quasi reduziert. Wir haben einfach bisher keine besseren Therapien, so scheint's.
In dem Fall ist es eben so, die haben zuerst diesen kranken Buben geschwächt, um ihn dann wieder mit Lammblut aufzupeppen. Und er hat den Glück gehabt, genau, dass das Immunsystem ihn am Leben gelassen hat. Das hätte ja nicht zwangsläufig sein müssen. Also Tierblut und Menschenblut, das unterscheidet sich wahrscheinlich nicht ganz unerheblich, oder?
Absolut. Und es gibt ein wunderschönes Buch darüber und das fasst sehr, sehr gut zusammen, dass die wenigen Studien, die das gezeigt haben zu dem Zeitpunkt, die sind nicht wegen dem Lammbluttransfusionen haben überlebt, sondern eher trotz des Lammbluttransfusionen. Wahrscheinlich waren es einfach zu geringe Mengen, weil wir wissen, wenn wir Bluttransfusionen mit dem falschen Typ, selbst von Mensch zu Mensch, da kommen wir wahrscheinlich noch zum Sprechen mit den Blutgruppen, wenn man das falsche Blut in einem Menschen transfundiert, dann ist das gefährlich. Also das, die alten Anekdoten, ich glaube eher, dass das sehr ineffizient war und sie trotz dieser Transfusion überlebt haben.
Das heißt, die Leute wären ohne dies gesund geworden, wenn man denn endlich aufgehört hätte, sie zur Ader zu lassen, dann hätten sie sie eh erholt. Und das Lammblut hat dann vielleicht den Heilungsprozess noch ein bisschen verzögert, aber sie hätten es trotzdem geschafft.
Stimmt. Und das Traurige daran ist, dass ein paar wenige positive Resultate wie diese von dem 15-jährigen Jungen dazu geführt haben, dass sehr viele Patienten dann an denen herumexperimentiert worden ist. Und von den vielen Leuten, die das nicht überlebt haben und vielleicht überlebt hätten ohne Transfusion, sondern durch die Infusion von fremdem Tierblut gestorben sind, eine schwarze Geschichte. Aber die Medizin hat es einfach zu dem Zeitpunkt nicht besser gewusst. Und aufgrund von diesen wenigen positiven Resultaten, das hat dann ziemlich starke Auswüchse bekommen. Und es war dann sogar die Idee, in den Zeiten, das war in einer Zeit, wo sehr viele Kriege geherrscht haben und die Waffentechnologie immer besser und besser geworden ist. Wir haben dann schon Schusswaffen gehabt. Soldaten sind viel mehr verblutet auf den Schlachtfeldern. Und da kam dann die verrückte Idee, dass man Soldaten ausrüstet mit lebenden Lämmern auf dem Rücken, die dann auf dem Schlachtfeld herumrennen und falls jemand verblutet, dem eine Bluttransfusion vom Lamm geben. Also sehr, sehr verrückt.
Und das ist tatsächlich gemacht worden oder das ist nur eine Idee gewesen, die nie in Anwendung gekommen ist?
Ich habe keinen Beweis dafür finden können. Ich wollte Bilder suchen, wie ein Soldat mit dem Lamm rumrennt. Ich glaube, das war eher die Idee. Das war aber eine wirklich ernst diskutierte Idee, aber ich habe nie gefunden, dass es wirklich passiert ist.
Ich sehe dann in mehreren Stufen natürlich, wie es in der Forschung und Wissenschaft seit geraumer Zeit ist, passieren ja Sachen nicht von heute auf morgen, sondern über längere Zeiträume. War jemand, dessen Forschung dann die Wendung gebracht hat, den wir heute kennen, nicht als Karl Lammsteiner, sondern Karl Landsteiner.
Ja, stimmt. Aber gute Eselsbrücke zu merken.
Du wohnst in Baden bei Wien. Karl Landsteiner war auch aus Baden bei Wien und der hat die Blutgruppen entdeckt bzw. beschrieben Und das hat es auch publiziert, Anfang des letzten Jahrhunderts schon, glaube ich. Das hat aber dann doch noch eine lange Zeit gedauert, bis sie das herumgesprochen gehabt hat.
Genau, ja, also da können wir Österreicher quasi und vor allem wir Baden sehr stolz sein. Wir haben einen Nobelpreisträger, der Karl Landsteiner hat um 1901, 1902 die Blutgruppen entdeckt. Er hat es wirklich zeigen können, dass einerseits, wenn man zwei Blut, also das Blut von zwei verschiedenen Menschen zusammenmischt, dass das verklumpt und manchmal nicht. Und somit hat er AB und also das AB0-System erfunden. Leider, wie oft so in der Wissenschaft, gibt's, wenn jemand eine sehr gute Idee hat, noch mehr Zweifler, weil ist neu und es hat länger gedauert, bis die Leute das wirklich akzeptiert haben und 1930 hat er dann den Nobelpreis dafür bekommen.
Dazwischen, wenn man das zeitlich so einordnet, in der Anfang des 20. Jahrhunderts das beschrieben hat, dann auf die Idee, dass Blutgruppen, also dass verschiedene Blutproben nicht zusammenpassen, weil sie verklumpen, ist man wahrscheinlich schon länger gekommen, weil man es gesehen hat. Das heißt, er hat dann nur die richtige Versuchsanordnung gehabt oder die richtigen Schlüsse gezogen oder was war an seinen wissenschaftlichen Arbeiten anders als an dem, was andere Leute mit Blut probiert haben oder haben andere Leute gar nicht so sehr mit Blut experimentiert, weil man sie eh nicht ausgekannt hat und weil es andere Methoden gegeben hat, um Leute zu behandeln?
Man hat es gewusst, aber man hat den Grund dafür nicht gewusst. Es hat viele Theorien gegeben, aber um etwas zum Anwenden zu kommen, muss man wissen, worauf man schaut. Und das war eigentlich das Wichtige. Das Problem war dann aber, das hat nicht sofort zur Bluttransfusion dann geführt, zur richtigen Bluttransfusion und zu sicheren, weil wir haben dann zwar gewusst, worauf man schauen muss, dass es verschiedene Blutgruppen im Menschen gibt, aber der Test hat noch gefehlt. Das bedeutet, wenn dann Menschen Blut gebraucht haben, dann hat man immer noch keinen Test gehabt, zum schauen, welche Blutspende die richtige ist. Und das ist dann erst 7 Jahre später durch Reuben Ottenberg Realität geworden. Das war ein amerikanischer Arzt und Hämatologe, also Blutforscher. Und der hat den allerersten Test zur Blutverträglichkeit etabliert oder erfunden. Und somit ist dann durch die Erfindung und die Entdeckung, nicht Erfindung, die Entdeckung von Karl Landsteiner und durch den Test von Ottenberg quasi die Bluttransfusion, die wir heute so kennen, hat es richtig starten können.
Man muss das ja sich vielleicht so vorstellen. Blutspenden, das ist ja tatsächlich eben von Spender, Spenderin zu Empfänger, Empfängerin gegangen. Wahrscheinlich war lange Jahre Männerblut wertvoller als Frauenblut, nehme ich mal an.
Wahrscheinlich, ja.
Aber da ist ja tatsächlich, wenn jemand Blut gebraucht hat im medizinischen Zusammenhang, dann ist der Blutspender persönlich vorbeigekommen und ist dann am Empfänger oder an der Empfängerin angeschlossen worden, oder?
Genau. Das habe ich vorher kurz erwähnt. Wir haben einfach noch nicht die richtigen Methoden gehabt, um Blut haltbar zu machen. Und wenn man Blut nicht, wenn man es abnimmt, nicht entsprechend behandelt, verklumpt das und damit ist es nicht mehr verwendbar.
Was ja gut ist eigentlich in Wirklichkeit, weil man kennt es von der Blutgerinnung bei einer Wunde, das ist ja eine Erkrankung, die Bluterkrankheit, wenn das nicht passiert. Also grundsätzlich ist es ja eine gute Eigenschaft vom Blut, dass es verklumpt, oder?
Absolut, also ist ganz wichtig, sonst würden wir mit dem kleinsten Schnitt verbluten. Also da, zum Glück haben unsere Blutblättchen, die Thrombozyten, die das dann quasi verhindern.
Und wie ist es dann weitergegangen? Also es ist immer der Spender, die Spenderin gekommen und hat aber das nicht haltbar machen können. Das war ja immer ein gewisses Risiko wahrscheinlich auch für den Spender, weil der ist ja angeschnitten, angeritzt worden und man hat ja nicht, wenn man das direkt abschlaucht vom Spender, kann man ja nicht genau sagen, wie viel, oder?
Absolut, es war keine präzise Wissenschaft und es hat auch definitiv, es sind Berichte für Vorfälle, wo dann der Spender das quasi nicht überlebt hat.
Das war eine ganz andere Situation als heute. Es ist ja heute auch schwierig, Spender, Spenderinnen zu finden manchmal, aber das überlebt man immer ohne jedes Problem. Danach ist man sogar gut untersucht, weil das Blut ja ordentlich untersucht werden muss und geht nach Hause. Halten Sie Legenden, früher hat man ein paar Frankfurter bekommen oder Schokolade oder ein Glas Rotwein. Ich weiß nicht, ob das heute noch immer so ist.
Ich habe immer beim Blutplasmaspenden eine Mannerschnitte bekommen, als Student.
Aber damals war es ja wirklich schwieriger, Leute zu überreden, wahrscheinlich überhaupt Spender zu werden, wenn das so gefährlich war.
Genau, also es waren meistens Familienmitglieder, die dann geholfen haben oder sogar die Assistenten im Labor, die da ausgeholfen haben. Aber es war einfach gefährlich und wir haben auch nicht nur, dass wir die Bluttransfusion als Prozedur nicht gut in der Hand gehabt haben, würde ich so mal sagen. Natürlich die Gefahr von Infektionenübertragung war, wir haben keine Tests gehabt, um zu schauen, ob bestimmte Krankheitserreger in einem Blut sind oder nicht. Also es war wichtig, es war ein wichtiger Schritt, aber fernab von ungefährlich.
Wann ist denn da die Wendung gekommen? Seit wann weiß man denn, wie man Blut haltbar macht, dass es nicht gerinnt, dass man es lagern kann, wahrscheinlich eh nach wie vor nicht endlos lagern kann und transportieren kann? Wie hat sich denn das entwickelt?
Dann, es hat nochmal, also wir haben 1907 circa von Ottenberg den Blutverträglichkeitstest gehabt. Aber dann hat es nochmal 7 Jahre gedauert, bis man entdeckt hat, wie man Blut haltbar machen kann, um die Blutgerinnung zu verhindern. Und die Entdeckung war, dass Natron, wenn man Natroncitrat zur Blutkonserve dazu gibt, kann man das Blut haltbar machen für eine gewisse Zeit.
Natriumcitrat oder Natroncitrat?
Natrium, Natrium. Auch ein wichtiger Unterschied. Und das war wichtig. Also somit hat man wirklich Blutkonserven anlegen können. Und das ist vor allem zu dem Zeitpunkt dann sofort vor allem in den amerikanischen Kriegen verwendet worden. Die Amerikaner waren die allerersten, die eine Blutbank, bevor das Rote Kreuz etabliert worden ist, waren die Amerikaner nach dieser Entdeckung die allerersten, die Blutbanken etabliert haben.
Das muss man ja immer dazu sagen, im chronologischen Verlauf, wenn da die Jahreszahlen 1914, 1915 auftreten, mit großen Fortschritten, medizinischen Fortschritten, dann hat das natürlich auch immer damit zu tun, dass vor allem auf dem sogenannten Schlachtfeld, also im Ersten Weltkrieg, aber natürlich auch in der Zivilbevölkerung sehr viele Probleme aufgetaucht sind, sehr viele Leute krank geworden sind, sehr viel Blut gebraucht worden ist für die Verletzten. Und da hat man natürlich mit größerem Eifer dran geforscht, als man das sonst gemacht hätte, oder?
Das stimmt, das stimmt. Das war einfach, wir nennen das bei uns in der Krebsforschung, sagen wir mal, wenn wir bestimmte Krankheiten haben, die keine adäquate Therapie haben, high on medical need. Und das war quasi im Zeitalter von vielen Kriegen ein wirklich high on medical need. Was dann immer quasi die Forschung sehr stark vorantreibt, vor allem wenn wirtschaftliche und politische Interessen dahinter sind.
Weil es war ja wahrscheinlich, selbst wenn man es ein bisschen haltbar machen hat können, hat man ja Blut zwar meinetwegen in einer Stadt abnehmen lassen können, spenden lassen können, aber dann hat man es ja noch immer irgendwo hin transportieren müssen, währenddessen kühlen müssen und bis es dann beim potenziellen Empfänger gelandet ist, in dem Fall tatsächlich nur Männer als Empfänger, als Soldaten, das war ja wahrscheinlich noch einmal eine Schwierigkeit, die gelöst werden hat müssen.
Unglaublich, also die Kühlkette ist unglaublich wichtig. Dort handelt es sich auch noch um Vollblutkonserven. Das bedeutet, man hat das ganze Blut genommen und die Haltbarkeit von vielen dieser Bestandteile, was wir jetzt haben als Blutkonserve, reden wir von reinen roten Blutkörperchen. Die halten für circa 40 Tagen. Aber andere Zellen in diesen Vollblutkonserven, wie zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die für unser Immunsystem wichtig sind, die haben nicht so eine lange Haltbarkeit. Also die 40 Tage, die wir jetzt haben, war zu dem Zeitpunkt sicher noch nicht gegeben. Das hat dann auch, war ein Grund, warum Blutspenden oder Bluttransfusion, jetzt die Transfusion, auch noch nicht so sicher war für die Empfänger.
Wenn du sagst, Vollblutkonserven sind selten, was passiert denn, wenn man Blut spenden geht? Was passiert denn da mit dem Blut? Wie wird denn das weiterverarbeitet?
Ja, ich gehe kurz einen Schritt zurück. Wir kennen zum Beispiel Patienten, die Organtransplantationen brauchen. Und da wissen wir, es ist unglaublich wichtig, wir reden hier nicht von Blutgruppen AB0 negativ, sondern das ist nicht wie die Blutgruppe AB0 negativ, sondern es geht um das genetische Make-up quasi von den Spendern, ob wir kompatibel sind. Das ist bei den roten Blutkörperchen kein Problem, aber bei den anderen Zellen im Blut schon. Wir nennen das MHC-Komplex oder HLA. Unglaublich kompliziert und bei Vollbluttransfusionen gibt man all die Zellen mit und wir bekommen dann, es ist wie bei der Transplantation, wenn wir die Spender und Empfänger nicht matchen, kommt es zu einer Reaktion vom Immunsystem und unser Immunsystem erkennt das Vollblut als fremd und attackiert das dann. Deswegen, was wir heute machen, ist, wenn man nachher 500 Milliliter, einen halben Liter Blut abnimmt, dann wird das Blut in seine verschiedenen Bestandteile aufgeteilt. Wir nehmen einerseits die Erythrozyten, das sind die roten Blutkörperchen, die nehmen wir dann zu einem Erythrozytenkonzentrat, Das ist quasi das, was wir als Blutkonserve verstehen. Aber wir verwenden auch all die anderen wichtigen Bestandteile, die man in der Medizin verwenden kann. Die Thrombozyten, die haben wir vorher schon erwähnt, die Blutflättchen, das wird als eigenes medizinisches Produkt aufgereinigt für Leute, die Blutgerinnungsstörungen haben. Der Friesenvorteil hier, diese Blutplättchenkonzentrate kann man sogar einfrieren, also die sind langlebiger als die Erythrozytenkonzentrate, die 40 Tage lang halten. Wir nehmen dann auch die Lymphozyten, das sind die weißen Blutkörperchen, B-Zellen, T-Zellen, die für unsere Immunantwort wichtig sind. Die leben leider nur so um die 2 Wochen. Und dann das Blutplasma wird dann auch noch separat aufgereinigt, um dann für Plasmaspenden zu machen.
Genau, also da sieht man ja ab und zu auf Plakate, zumindest in der Stadt, U-Bahn-Werbung, dass man Plasma spenden gehen soll. Wenn man Plasma spenden geht, dann kann man ja nicht nur Plasma spenden, sondern dann wird dann mehr Blut abgenommen, oder?
Bei der Plasmaspende per se wird das Blut wieder zurückgeführt. Also bei der Plasmaspende wird das Plasma aufgereichert, aber das ist quasi ein geschlossener Kreislauf bei der Blutabnahme. Da wird das Blut abgenommen, da wird ein halben Liter Blut abgenommen und dann darf man erst wieder einen Monat später spenden gehen, weil es circa 3 Wochen dauert, damit wir alles wieder erneuert haben. Bei der Plasmaspende wird wirklich das Blut in eine Maschine geleitet, wo das Plasma dann, das sind Proteine, Lipide, die wichtig sind, quasi abgesondert, aber dass die Erythrozyten oder besser gesagt die Blutzellen wieder in den Körper, in uns rein transplantiert wieder.
Also während man spendet, ihr habt das ja noch nie gemacht, da setzt man sie hin, legt man sie hin und das dauert dann eine Zeit lang und dann kommt das Blut raus, das Plasma wird extrahiert, also rausgezogen und der Rest kommt wieder rein in den Körper?
Genau, das ist der große Unterschied zum Plasmaspenden gegen Blutspenden.
Und was macht man da mit dem Plasma? Ich habe das so dunkel in Erinnerung, Plasma war ja zu der Zeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wo Bluttransfusionen noch schwierig waren, eben aufgrund der Kühlkette und dass man genug Spender kriegt, gerade in Zeiten, wo die Leute in Kriegszeiten eh ganz gerne auch unterernährt waren, ist ja das Blut auch nicht so reichhaltig. Da hat man ja versucht, Menschen, die aufgrund einer Verwundung in Schock geraten sind, mit Plasma zu behandeln, oder?
Genau, Blutplasma nennt man eigentlich der flüssige Teil vom Blut. Das ist circa 55% vom Blut. Das ist so eine klare gelbliche Flüssigkeit, wenn man so Bilder sieht. Das besteht hauptsächlich aus Wasser und der Rest sind Nährstoffe wie Hormone, Mineralien und unglaublich viele verschiedene Eiweißstoffe, Proteine, die in bestimmten medizinischen Fällen dann bei der gegebenen Indikation transportiert werden. Und die sind zum Beispiel wichtig bei Blutgefühl, Blutgerinnung. Diese Eiweiße, vor allem im Plasma, sind sehr wichtig für Leute, die Probleme haben mit der Blutgerinnung oder Abwehr von Infektionen, um quasi den Flüssigkeitshaushalt im Blut wieder zu herstellen.
Wenn du sagst, Blut hat dich im Rahmen deines Studiums, deiner Forschung immer fasziniert und interessiert, woran hast denn du da geforscht?
Ich habe angefangen, das war eine Zeit, vor langer, langer Zeit, um die 2000, als ich meine Diplomarbeit gemacht habe. Also mich hat Blut immer fasziniert. Es ist so vielfältig. Es ist wichtig für den Sauerstofftransport. Es ist so wichtig für Abwehr gegen Krankheiten. Es ist wichtig, wie wir jetzt in der Immuntherapie, wie wir das letzte Mal geredet haben, wichtig, dass es uns gesund hält. Aber wie ist die Regulation? Wenn unser Körper zu viel Erythrozyten produziert, dann verklumpt oder verstopfen die Arterien. Wir haben einen Herzinfarkt. Und deswegen ist ja das Doping mit EPO, der Signalstoff, der die rote Blutkörperchenbildung ankurbelt, so gefährlich, weil einfach unser Blut dicker wird. Andererseits, wenn es zu wenig ist, hat man zu wenig Sauerstoff, man ist blutarm. Und für mich war da wirklich einerseits der akademische Gedanke, wie aus einer einzigen Blutstammzelle können alle Bluttypen generiert werden, was sind die Regulationsmechanismen, die das regulieren? Und zwar der akademische Gedanke und ich war von Anfang an immer schon sehr klinisch oder translationell interessiert. Für mich war es wichtig, einerseits zu verstehen, welche Botenstoffe das regulieren und dann andererseits, wir wissen, dass Blutspenden unglaublich wichtig ist, dass es immer Blut, immer Mangelware ist und für mich war dann die Frage, können wir die Entdeckungen, die wir zu dem Zeitpunkt haben oder die ich hoffentlich während meiner Doktorarbeit machen wollte, können wir das anwenden? Und ich habe dann dran geforscht, können wir Blut in der Zellkulturschale quasi gewinnen. Und dafür habe ich, wir haben schon gewusst, dass man, wenn man mir oft nach der Geburt frieren wir zum Beispiel Nabelschnurblut ein, um quasi, wenn das Kind in einem schrecklichen Fall krank wird, dass man da das in die kranken Kinder infundieren können. Problem ist, als Erwachsener ist das zu wenig. Wir werden nie genügend Stammzellen oder Blutzellen aus der Nabelschnur bekommen. Die Adulten, die erwachsenen Stammzellen im Knochenmark sind auch, wir haben die Methoden nicht. Und ich habe mal eine andere Methode oder andere Quelle an unlimitierten Zellen in der Zellkulturschale zugewendet. Und das waren embryonale Stammzellen, mausembryonale Stammzellen. Und die Idee war da, aufgrund von unseren Erkenntnissen, welche Botenstoffe wir brauchen, aus der embryonalen Stammzelle, alles Maus hier, differenzieren wir dann Vorläuferzellen der verschiedenen Stufen bis zur Stammzelle, bis zu Vorläuferzellen der Blutkörperchen, um dann Blut zu gewinnen. Und das ist mir dann in der Maus gelungen. Und wir haben dann quasi unendlich viel Blut züchten können in der Zellkultur. War nicht einfach, war sehr viel Arbeit, aber das war die Idee.
Aber das ist ja, glaube ich, ja. Jetzt heißt es X und ist im Wesentlichen rechtsradikale Tauschplattform, aber wie Twitter noch seriöser war, hat's glaube ich dort einen Account gegeben, der gern Forschungsergebnisse kommentiert hat mit In Mice. Und das ist aber dir gelungen, mit embryonalen Mausstammzellen Blut zu synthetisieren, also herzustellen, ohne den Mäusen Blut abnehmen zu müssen. Und das wäre natürlich, wenn man das auf den Menschen übertragen könnte, ein Riesenfortschritt, wenn man beliebig viel Blut herstellen könnte und nicht immer auf Spender, Spenderinnen angewiesen wäre.
Genau. Also es wäre einfach ein wahnsinnig toller Zusatz zu den Blutspendern, um das zu haben. Also in der Maus ist es uns gelungen und von der, wir nennen das ja zelluläre Therapie, wenn wir eine Therapie haben, die Zellen nimmt. Und da gibt es immer die Gefahr, wenn wir das für andere Krankheiten nehmen, wir züchten Zellen sehr, sehr lange in der Kultur, können wir hundertprozentig sicher sein, dass die während dieser Prozedur nicht eine Mutation haben, dass die keine Krankheiten, keinen Tumor hervorrufen. Das sicherste Produkt ist ein Produkt, ein zelluläres Produkt, was kein Zellkern hat, wie die rote Blutkörperchen. Und das wäre noch der Zusatzbonus gewesen, dass wir in der Zellkultur quasi zellkernlose rote Blutkörperchen generieren zum Transfundieren. Darauf war ich sehr stolz und enthusiastisch. Ich habe das dann auch im höchsten Journal, wissenschaftlichen Journal Nature eingereicht. Die waren auch interessiert und haben nur gemeint, alles toll und jetzt bitte auf den Menschen. Und da sind wir leider, das wäre dann wahrscheinlich, ich habe mir gedacht, das wäre nochmal 5 Jahre Arbeit, realistisch, das war um 2003. Wir haben jetzt 2023, 20 Jahre später, es gibt unglaublich viele Forscher, die darauf arbeiten. Währenddessen hat es von unglaublich großen Fortschritt gegeben, weil das eine Problem war, technologisch war es zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich. Auch gesetzmäßig hätte ich gar nicht dürfen, weil humane embryonale Stammzellen bei uns ein gewisses Moratorium, ein Verbot gehabt haben. Das habe ich auch dem Journal zurückgeschrieben. Die haben dann nur gesagt, dann geh in ein anderes Land und mach's dort. Das habe ich dann nicht gemacht. Und leider 20 Jahre später, wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist immer noch nicht Realität. Wir haben die menschlichen Kulturbedingungen, die ich in der Maus entdeckt habe, noch nicht gemacht. Embryonale Stammzellen, das ist schon gelöst worden durch einen Nobelpreis, von dem japanischen Wissenschaftler Yamanaka. Wir brauchen jetzt für diese Art von Therapie und anderen zellulären Therapien keine menschlichen embryonalen Stammzellen mehr, was natürlich mit sehr großen ethischen Bedenken kommt, sondern wir können jetzt aufgrund von dieser Entdeckung, die zum Nobelpreis geführt hat, aus Zellen, aus unseren Hautzellen zum Beispiel, in denen wir 4 verschiedene Faktoren in diese Zellen bringen, aus diesen Zellen wieder, wir nennen das Dedifferenzierung, aus reifen, terminal differenzierten Zellen wieder embryonale Stammzellen generieren in der Zellkulturschale. Und somit hätten wir aber das erste Problem schon gelöst, was für Zellen nehmen wir. Nur leider dann, jetzt haben wir es dedifferenziert, zurück in die Entwicklungsgeschichte als totipotente Stammzelle. Aber jetzt müssen wir die Faktoren wissen, die im menschlichen System wichtig sind, dass wir nur Blutzellen rauskriegt. Und das ist leider...
Was heißt totipotent?
Das sind Zellen, die alles machen können. Aus einer einzigen embryonalen Stammzelle, die kann jede einzelne Zelle von unserem Körper generieren.
Und das ist die Voraussetzung, dass man dann beliebig viele Erythrozyten herstellen kann.
Genau, aus diesen embryonalen, also diesen, wir nennen das induzierte pluripotente Stammzellen, IPS oder IPC-Zellen, die kann man in alles. Die kann man in jede Art von Zellen von unserem Körper differenzieren. Und uns ist jetzt die große Frage, was sind die Faktoren, dass wir müssen das leiten. Wir müssen den Zellen, die differenzieren, sagen, in welche Richtung sie gehen müssen. Sonst machen sie nicht den richtigen Zelltyp. Und das ist uns leider Es ist schon gelungen, rote Blutkörperchen zu bekommen aus pluripotenten Stammzellen von Menschen, aber nicht effizient. Und wir können sie dann auch nicht kultivieren, so wie es in dem Maussystem halt noch können. Aber meiner Meinung nach, ich bin vielleicht optimistisch, aber meiner Meinung nach ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und das Tolle daran ist, wir können dann die verschiedenen Blutgruppen abbilden. Wir können dann pluripotente Stammzellen von Null negativ, Rhesusfaktor negativ generieren. Wir können viele verschiedene Stammzellen nehmen, um dann die verschiedenen Bluttypen abzubilden. Das wäre die Idee.
Weil das ist ja nach wie vor ein großes Problem, um wieder aufs Blutspenden zurückzukommen. Ich war eben schon sehr lange nicht mehr, weil ich ein Asthma-Medikament nehme, das das ausschließt. Aber wie das letzte Mal war, vor vielen Jahren, war das das Problem, wenn man so wie ich A-positiv ist, das sind viele, das ist günstig, da ist oft genug Blut da. Wenn man Blutgruppe 0 hat, gilt man als Universalspender, Spenderin. Aber wenn man selber Blutgruppe 0 hat und Blut braucht, dann ist es schon deutlich schwieriger, oder?
Ja, genau. Es ist eigentlich ein unfaires System. Die Leute, die besten Spender sind, haben die größten Probleme. Und die Leute, die Blutgruppe zum Beispiel AB-positiv sind, die haben, was passiert ist, es geht darum, dass das Blut nicht als fremd erkannt wird. Und die verschiedenen Blutgruppen haben Eiweißmoleküle, Zuckermoleküle drauf und die werden erkannt. Wenn wir jetzt, weil bei Null negativ ist, da gibt keine, das bedeutet, die haben keine von diesen Eiweißmolekülen auf der Oberfläche. Das bedeutet, es kann vom Immunsystem nicht erkannt werden und abgestoßt werden. Das bedeutet, der Null-Negative ist der beste Spender, der sicherste. Aber es gibt so unglaublich wenig für die. Und diese Patienten haben ein riesen Problem, falls die selber Blut brauchen, weil es eigentlich kaum gibt. Also da, die spenden oft selber Blut zum, für sich zum Aufbewahren, falls sie es einmal brauchen. Für AB positiv, die haben Antikörper quasi schon, die sind toleriert gegen, die können quasi den Null negativ bekommen und haben kein Problem.
Aber das heißt, wenn es gelingen sollte, endlich Blut herzustellen, zu synthetisieren, dass man dann bei einer Infusion, bei einer Transfusion verwenden können soll, dann wäre das eine Ergänzung und wird das Blutspenden an sich nicht ersetzen oder es wird es doch völlig ersetzen sollen?
Ich habe mit Experten geredet, weil da war ich wahrscheinlich zu enthusiastisch. Ich habe gedacht, das ist ja, man kann es auf, wir können es kontrolliert halten, auf Infektionen und so, aber die Idee ist schon, weil es wird kostenspielig sein, wenn es überhaupt möglich ist. Also es wird als Ergänzung für Notfälle, für gute Notfälle. In Österreich brauchen wir alle 90 Sekunden eine Blutkonserve. In Deutschland braucht man pro Tag 15.000 bis 25.000 Blutkonserven. Und eine Spende ist eine Konserve. Und für einen Notfall braucht man Dutzende. Also das sind unglaubliche Zahlen. Und die Theorie, also in der Fachwelt ist es quasi als Zusatztherapie, wenn es Realität wird, gedacht.
Weil es eben so wahnsinnig aufwendig ist, dass es zuerst einmal in einem hochspezialisierten medizinischen Umfeld stattfinden kann. Das heißt, das ist auch nicht automatisch für jedes Land sofort geeignet.
Nein, es ist unglaublich kompliziert, sehr, sehr kostenspielig. Geräte, also in meiner Doktorarbeit habe die Technik entwickelt, wo ich alle 24 Stunden lang die Zellen quasi füttern muss. Wenn ich ein einziges Mal ein bisschen zu spät gekommen bin und die Zellen waren zu dicht sind zu dicht gewachsen, habe ich es wegschmeißen können. Also ich habe eine 100 Tage Kurve gehabt, die ich ein paar Mal angefangen habe, weil Samstag, Sonntag manchmal zu spät war. Also es ist sehr, sehr anfällig. Das sind Zellkultursysteme, wo wir alles so kontrollieren müssen. Wenn nur ein bisschen eine Verunreinigung, ein falscher Botenstoff drin ist, differenzieren die weg, verlieren ihre Fähigkeit. Deswegen, es wird kostenspielig, es wird sehr kompliziert, es wird noch dauern und es wird eher ein Zusatz zur normalen Blutspende. Und ich kann nur alle aufrufen, Blutspenden zum Gehen, wenn man denkt, wie wichtig das ist und man weiß nie, ob man selber in die Situation kommt, wirklich regelmäßig Blutspenden zum Gehen.
War das der Grund, warum du das dann nicht weiterverfolgt hast? Weil das so wahnsinnig aufwendig ist, dass man eigentlich kaum Freizeit hat, weil man die ganze Zeit die Zellkulturen wie seine Kinder im Kopf hat?
Ja, also wir haben auch immer gesagt, unsere Babys, wenn wir unsere Zellen gefüttert haben, das ist auch als Studentenzeit. Beides. Es war einerseits sehr, sehr anstrengend. Andererseits hat mich das Blut dann noch mehr fasziniert und ich bin draufgekommen, quasi, dann war ich so ein Hämatologe, aber von den weißen Blutkörperchen vom Immunsystem, Immunologie, habe ich mich immer ein bisschen gefürchtet, weil es so komplex war. Und es hat mich aber auch fasziniert. Und deswegen habe ich dann den Schritt, es war für mich eine schwere Entscheidung, derjenige zu sein, der das schafft, im menschlichen System zum etablieren oder mein Wissen zum Verbreitern. Und ich habe mich dann, weil ich doch erst Doktor, nach der Doktorarbeit, ich war noch ein junger Wissenschaftler, habe mir gedacht, ich will mich jetzt nicht so schnell schon spezialisieren, sondern ich will raus in die Welt, nach Australien gehen, mehr über das Immunsystem erfahren und mich mehr fortbilden, um dann zu entscheiden, wo ich hin will in der Zukunft.
Was da passiert ist und dass du tatsächlich in Australien warst und wie es dir dort gegangen ist und wie dir der Weg wieder zurück nach Baden bei Wien geführt hat und letztlich als unseren Dealer qualifiziert, der den Science Busters Gin herstellt, kann man sich eben in Folge 41 anhorchen. Und am Ende noch, wie immer, worauf alle sehnsüchtig gewartet haben, aber sachdienlich ist es doch, Verkündigungen und Tipps, alles was die Science Busters in naher Zukunft zu bieten haben werden. Es gibt Specials, fragt die Science Busters live alles rund ums Klima auf Radio FM4, ist eigentlich kein Special mehr, ist ein Periodikum geworden. Das gibt's das nächste Mal am Montag, den 12. Februar, die Aufmerksamen werden es gemerkt haben, heute. Also wer in der Früh schon runtergeladen und den Podcast gehört hat, den ist es heute, für alle anderen liegt es in der Vergangenheit. Da werden Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik von der BUKO Wien, Thomas Brudermann, Psychologe und Professor für Nachhaltigkeitsforschung von der Uni Graz und Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation von der Technischen Hochschule Köln, neben mir im Studio sein und eine Stunde lang Fragen zum Klima beantworten. Und wir werden uns natürlich um höchsten Ernst bemühen, obwohl Rosenmontag ist und Köln ja quasi das Epizentrum des Karnevals ist. Der wird uns wahrscheinlich von draußen rein dröhnen hören, aber wir werden uns trotzdem um wissenschaftlichen Ernst bemühen. Ab 13 Uhr auf Radio FM4 und danach auf ORF Sound oder irgendwann einmal auch da bei uns im Podcast. Jetzt kommt ein echtes Special. Am 17. Februar sind wir wieder in der Kulisse Wien zugange mit einem Benefizabend für den Klimaaktivismus. Was liegt, das biegt, mit einer weiteren Ausgabe Science Busters and Friends for Future. Weil Klimaaktivismus teuer ist und leider noch immer notwendig und nach wie vor auch auf höchster politischer Ebene hanebüchener Unsinn dazu verlautet wird, stehen mit uns am 17. Februar auf der Bühne Reinhard Steurer, Andreas Jäger, Hosea Radschilla, Maria Muha, Weinzettel und Rudle, Clemens Maria Schreiner, Franz Essel, Mina Karneval, Anna Freud, Anja Windel, Ruth Grützbauch, David Scheidt schickt uns ein extriges Video, weil er selber leider keine Zeit hat. Florian Freistetter gibt eine exklusive Sneak Preview, eine kleine Kostprobe seines Sternengeschichten-Podcasts live. Der wird erst am Gründonnerstag Ende März Premiere haben, aber er spielt uns schon ein bisschen was vor. Und neu zugesagt haben noch Stefanie Sargnagel und Severin Gröbner. Die aktuelle Live-Show der Science Busters Planet B ist natürlich noch immer am Menü. Anfang März sind wir damit endlich wieder mal eine Zeit lang in Deutschland unterwegs, genauer am 1. März in der Redoute in Passau, am 6. März im F-Haus in Jena, am 7. März im Filmtheater Schauburg in Dresden, am 8.3. im Waschhaus Potsdam, am 9.3. im Kupfersaal Leipzig und am 10.3. schließen wir diese kleine Tour ab im Das die Brettl in Erfurt. Jeweils unsere Jubiläumsshow Planet B und am Ende wie immer Science Busters Gin für alle, nicht geschüttelt, nicht verdünnt, sondern in der homöopathischen Potenz C0. Zum Kosten gratis für alle, wir freuen uns schon. Und danach geht's wieder nach Hause nach Wien, denn am 15. und 16.3. sind wir wieder mal zu einem Heimspiel im Stadtsaal angesetzt. Science Busters for Kids gibt's aktuell im ORF-Player. Jede Folge dauert ca. 10 Minuten. Alle Wochen kommt eine heraus und wird dann 7 bis 8 Mal wiederholt. Analog gibt's die Show auch zu sehen auf der Bühne mit Martin Moder und mir. Das nächste Mal am 4. April im Treibhaus Innsbruck und dann wieder am 5. April im Spielboden Dornbirn, am 19. April im Alten Kino in Mistelbach, am 25. April in Wagner in der Steiermark, am 2. Mai im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und am 12. Mai sind wir wieder an der Isar im Lustspielhaus in München. Und im Juni spielen wir auch noch im Theater im Park Das sage ich aber ein anderes Mal genauer an. Für noch kleinere Kids plus Eltern und natürlich auch ältere Geschwister spielen wir ab 15. Mai wieder im Orania Puppentheater BC und die Science Busters. Da geht's wieder hoch her in der Märchenstadt, wenn's raucht, kracht und stinkt. Alle Infos und Tickets gibt's unter sciencebusters.at/termine. Viel Zeit bleibt zwischendurch nicht, aber ab und zu spiele ich mein Solo Glückskatze dann doch noch. Das nächste Mal am 23. Februar im Kulturzentrum Wimpersing und am 25. Februar im Orpheum Wien. Die Informationen dazu gibt's unter puntigam.at. Die wunderschönen rosenen Science Busters Fußballtressen des USV Furt, der bekanntlich in der Marillenliga brilliert, gibt's nach wie vor zu erschwingen, wenn man den USV Furt einerseits unterstützen möchte und andererseits natürlich extrem schön ausschauen möchte im Alltag. Bestellungen bitte unter obmann@usvfurt.at. Furt mit TH. obmann@usvfurt.at. Fragen zur heutigen Sendung und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können, wollen tun wir sowieso bitte an podcast.sciencebusters.at oder über Instagram, Facebook. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Synthetisieren, Spenden, Umfärben und auf X kippen und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke Sebastian Carotta für die Auskünfte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, habe die Ehre.
Danke, tschüss.